Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Heute ist es drinnen bei Klausen in meinem eigenen Büro mit meinem häufigsten Podcast-Gast. Deshalb, weil er erstens an und für sich interessant und hörenswert ist und andererseits immer ein Thema mitbringt, das sehr viele Menschen interessiert und dann auch am meisten gehört worden ist, Henning Flath. Mit ihm habe ich schon zwei Podcasts gemacht zum Thema Rechtsextremismus, neue Rechte, die Theologie und Politik hinter dieser ganzen Bewegung. Und heute ist er wieder da, weil ich mit ihm ein Update machen will. Aber alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen?
Erstmal möchte ich sagen, herzlichen Dank, dass ich wieder hier dabei sein darf. Es ist eine große Freude. Mein Name ist Henning Flath, ich soll mich vorstellen. Und was ich tue, ist, ich bin Projektleiter bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Das ist eine Netzwerkorganisation von allerlei Initiativen aus dem kirchlichen Raum und zum Teil aber auch aus der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die sich allesamt kritisch beschäftigen mit Antisemitismus, mit Rechtsextremismus, mit Rassismus. Wir versuchen für alle diese Initiativen aus dem kirchlichen Raum eine gemeinsame Plattform zu organisieren, wo sie sich austauschen können, wo sie sich vernetzen können. Was wir machen, sind Tagungen, wir veröffentlichen Publikationen. Da hat Johann Hinrich Klausen auch schon einen Beitrag mal geschrieben in unserer Publikationsreihe Einsprüche zur Instrumentalisierung von Theologie durch die intellektuelle extreme Rechte. Wir beraten und wir machen allerlei Veranstaltungen.
Und du nimmst halt ganz viel wahr, bist wirklich ein Kenner der Materie, liest diese ganzen schrecklichen Zeitschriften und Online-Portale und so. Und deshalb dachte ich, bist du ein wunderbarer Gast, um einfach nochmal zu gucken, was ist da jetzt eigentlich gerade los? Es ist ja ein sich sehr dynamisch entfaltendes Feld. Man kommt auch mit alten Sprüchen, die Nazis sind so oder so oder die neue Rechte ist so oder so, auch nicht weiter. Da verändert sich viel. Und wir wollen heute drei, vier Punkte uns einmal genauer angucken und ein bisschen von dir hören, wie du Dinge einschätzt. Zunächst einmal, was mich interessiert, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Hörer aus der Schweiz, aber natürlich auch aus Deutschland. Und wir gucken ganz oft, ich selber gucke ganz oft auf die USA, was da so los ist. Ist es tatsächlich eine globale Bewegung von AfD bis Trump? Oder würdest du sagen, das, was in den USA passiert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte und es ist doch besser, sich auf das eigene Land zu konzentrieren?
Ach, auf das eigene Land konzentrieren, da gibt es natürlich ein Interaktionsverhältnis zwischen der Rechtsentwicklung in den USA und auch der Rechtsentwicklung, die wir hierzulande haben. Ich fand hochinteressant, dass es der AfD im letzten Jahr gelungen ist, ein bisschen wenigstens aus der gesellschaftlichen Isolierung auch innerhalb des rechten Milieus international herauszukommen. Die haben in Europa bis jetzt das Problem, dass sie mit den anderen Rechtsaußenkräften, also Meloni, Italien, Le Pen, Frankreich, nicht akzeptiert werden von denen und dass sie bei vielen Events draußen sind. Die amerikanische Rechte, die Ähnlichkeiten hat zu Le Pen und zu Meloni, also in der Neugestaltung der Republikanischen Partei durch Trump, hat jetzt aber trotzdem die Fühler ausgestreckt. Das haben wir alle natürlich wahrgenommen. Elon Musk hat demonstrativ seine Hand ausgestreckt und auch andere Regierungsmitglieder haben das getan.
Vance,
aber auch Marco Rubio hat das auch getan, der Außenminister. Ich glaube, dass es trotzdem da noch ein paar gewichtige Bruchlinien gibt, die vielleicht erstmal noch nicht so stark sichtbar sind, aber die, glaube ich, vielleicht doch auf die Dauer noch mal stärker sichtbar werden. Und es gibt schon einen gewichtigen Unterschied zwischen der deutschen extremen Rechten und dem, was in den USA sich da gerade präsentiert.
Und wo würdest du die Hauptbruchlinie sehen oder mehrere?
im Verhältnis zum Volk und zum Blut, vor allem zur ethnisch definierten Nation. Die USA sind eine Einwanderungsgesellschaft und das ist auch in der Republikanischen Partei im Kern akzeptiert, auch wenn die gerade die Schotten dicht machen. Trotzdem wissen sie, dass sie die Insel für all die eingewanderten Menschen sind. Also die ganzen amerikanischen Nationalmythen sind Einwanderungsmythen, die Mayflower und all das. Und das sind auch natürlich Geschichten, die man sehr kritisch sehen kann, ja, also was die Verfolgung der Urbevölkerung angeht und auch Vertreibung und Vernichtung der Urbevölkerung angeht. Trotzdem ist es ein Nationsverständnis, was nicht in dieser Form auf Blut basiert, wie das in Deutschland der Fall ist.
Es kann dann auch rassistisch sein, wenn er sich auf die Haut, nicht auf das sozusagen auf das Blut, wir kommen hier in komische Terminologien, aber die muss man benutzen, kommen. Aber es ist eben nicht dieses nationalistisch, ethnologisch, rassistisch Deutsche.
Biologistisch definiert.
Biologistisch.
Mhm. Genau. Also die Biologie spielt in Deutschland eine größere Rolle in der extremen Rechten, als das für Herrn Trump der Fall ist. Okay. Elon Musk ist nun ja auch jemand, der eingewandert ist.
Ja? Südafrikaner.
Aus Südafrika. Ja? Und es gibt natürlich auch schwarze Menschen, die in konservativen Kreisen der Republikanischen Partei zu Hause sind. Und was voll akzeptiert wird, trotz all der sonstigen dort auch existierenden natürlich rassistischen Diskurse. Aber hier haben wir einen Unterschied.
Und der zweite Unterschied?
Der zweite Unterschied, das ist, dass es ein anderes Verhältnis zum Individuum gibt. Sowohl Elon Musk als auch Trump, als auch all diese anderen wichtigen Figuren für dieses Feld sind alles Personen, die sehr auf so individuelle Heldengeschichten setzen und auf individuelle Großleistungen und so. Self-made man, wenn man so will. Mhm. Zumindest stellen sie sich so dar. Das sind sie nicht, aber sie stellen sich so dar.
Elon Musk ist das schon.
Ja,
wie auch immer.
Ne, also kann man diskutieren, glaube ich, ja, wie weit das dann da wirklich stimmt. Aber es sind jedenfalls individuelle Geschichten. Es geht um individuelle Erfolgsgeschichten. Und in der ganzen amerikanischen rechten Ideologie ist das libertäre Element immer sehr stark. Es geht um die Verantwortung des Individuums und daraus abgeleitet auch eine Verachtung gegenüber dem Sozialstaat westeuropäischer Prägung. In der extremen Rechten in Deutschland geht es ums Kollektiv. Und zwar
das
immer.
Volk.
Es ist das Volk und es ist auch das über Blut definierte Volk. Für das, was innerhalb der AfD intellektuell den Takt angibt, nämlich das, was sich selber neue Rechte nennt, also ein Ideengebräu, was inspiriert ist vor allem aus der sogenannten konservativen Revolution, ist es so, dass das Hauptfeindbild nicht die Linke ist. Man denkt immer, es sei so, dass die Linke der Hauptfeind ist. Das ist nicht so. Der Hauptfeind ist in dieser Denke immer der Liberalismus. Warum? Weil gesagt wird, um mit einem Vordenker des Milieus zu sprechen, am Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Warum? Weil diese Idee von Individuum, die im Liberalismus eine Kernidee ist natürlich, die den Blutzusammenhalt des Volkes untergräbt. Also sie macht, dass die Leute sich nicht als Volk ausreichend unterhaken, ja, um mal eine aktuellere Terminologie zu benutzen. Also es geht darum, dass das Kollektivgefühl, das Wir-Gefühl untergraben wird durch den individual-egoistischen, das ist jetzt die rechte Beschreibung davon, individual-egoistischen Liberalismus.
Und deshalb ist der Hauptfeind auch gar nicht der fundamentalistische Islam.
Genau.
Mit dem kann man natürlich wunderbar mobilisieren als Feindbild, sondern eben Normalliberale wie du und ich.
Also die sind, natürlich ist es so, dass wenn man sich die Agitation aus der deutschen extremen Rechten und aus ihrer wichtigsten Wahlpartei, der AfD, aus den letzten 10 Jahren anguckt, dann ist natürlich die Agitation gegen Islam, gegen Migration immer im Zentrum. Trotzdem, wenn man in der Feinheit hinguckt, sieht man, dass es ganz viel Statements gibt, gerade von intellektuellen Vordenkern des Milieus, die durchaus bewundernd auf das, was sie für Islam halten, gucken. Hier muss man präzise sein. Das sind ja Fremdbilder auch. Ja? Und die sagen, also guckt mal, mit konservativen muslimischen Familien haben wir wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als zum Beispiel mit so Zerrbild, Jargon-Sprache natürlich, links-rot-grün versifften Frauen und Männern mit Doppelnamen aus der EKD mit grünen Haaren.
So, ja.
Ja, um jetzt mal das Klischee hoch 10 zu ziehen. Okay.
Das ist eine wichtige Grundklärung nochmal. Jetzt würde ich gerne mal so an ein paar Punkten schauen, was hat sich eigentlich verändert. Du hast zum einen wahrgenommen eine Wiederbelebung der Neonazi-Szene. Das fand ich interessant, das musst du gleich nochmal ein bisschen erklären. Ich hatte eher den Eindruck, dass diese richtig harten Neonazis als bestimmte Form von Jugendkultur und auch als polizeiliches Problem ein bisschen zurückgegangen ist, es nicht mehr so ist wie in den 90er Jahren in der ehemaligen DDR, in den ostdeutschen neuen Bundesländern. Was nimmst du wahr bei der Neonazi-Szene? Ich hatte fast ja den Eindruck, die sind von der AfD an die Seite gedrängt oder fast ersetzt worden.
Das sind sie auch eigentlich insgesamt. Also wenn man im Jahr 2002, sagen wir mal, auf die extreme Rechte in Deutschland geguckt hat, dann hat man als allererstes im Blick gehabt natürlich die damals zentral wichtige NPD. Man hat die damals noch sehr sichtbare rechtsextrem orientierte, subkulturelle Neonazi-Szene im Blick gehabt. Also das Klischeebild von den Skinheads mit Bomberjacke und Bierdose in der Hand am Bahnhof. Und die gab es ja wirklich. Wer im Jahr 2002 zum Beispiel, und ich habe da lebendige Erinnerungen daran, zur Gedenkstätte in Sachsenhausen von Berlin aus hinfahren wollte, musste am Bahnhof in Oranienburg immer an einem Schlägertrupp vorbei, wo meine Frage immer war, warum kriegen diese Leute keinen Platzverweis? Und sie waren immer da und es war eine totale Dominanz des öffentlichen Raumes. Die waren irgendwann weg. Und so richtig ist die Neonazi-Szene in die Krise geraten nach der Selbstenttarnung des NSU, nationalsozialistischen Untergrundes nach 2011, wo sie dann nochmal auf vielen Ebenen nochmal erheblich mehr Gegenwind bekommen haben und das auch nicht, dem auch nicht standhalten konnten.
Trotzdem, da hat die Polizei richtig eingegriffen.
Da gab es dann richtig Druck und es gab auch ein zweites NPD-Verbotsverfahren, was eingeleitet wurde. Die NPD ist inzwischen nicht mehr, die nennen sich neuerdings die Heimat, aber das ist kein relevanter Faktor mehr. Also jedenfalls nicht mehr so, wie die das mal waren, mit damals eine Zeit lang sogar parallel zwei Landtagsfraktionen, eine in Mecklenburg-Vorpommern und eine in Sachsen. Was man jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren wieder stärker beobachten kann, ist, dass dieses alte, verschwunden, halb verschwunden geglaubte, subkulturell orientierte Neonazi-Schlägermilieu wieder stärker wird. Also es gibt plötzlich wieder mehr Leute in dem einschlägigen Kleidungsstil, die man vor allem im ländlichen Raum in Ostdeutschland sich angucken kann. Das hat noch nicht das Ausmaß wie, sagen wir mal, 1995 oder 2002. Aber es ist spürbar sichtbarer geworden. Also Leute, die T-Shirts tragen mit den Namen von einschlägigen Neonazi-Rockbands, die sich entsprechend ausstaffieren und auch bestimmte Frisuren wiederkommen. Und sichtbare Tattoos mit Bezügen zur nordischen Götterwelt, mit Odin und Valhalla und was dann da alles steht.
Hört man ja auch aus Schulen manchmal, nicht?
Ja, also das ist auch so, dass wir mehr Berichte aus den Schulen bekommen, dass unter den Schülerinnen und Schülern, die oft halt die Kinder dieser alten Gewaltklientel aus den sogenannten Baseballschlägerjahren sind, jetzt plötzlich auch wieder stärker in diese Richtung auftreten.
Kann man das tatsächlich so zuordnen? Das war ja noch eine lange Diskussion auch in dem jetzt diesem Neonazitum, dass doch viele junge Leute AfD gewählt haben. Aber jetzt bei diesen ersten neue Neonazis, dass das Kinder von alten Neonazis sind?
Das ist
was, oder so Traditionslinien
was,
gibt?
Ja, das ist was nach meinem Eindruck ganz oft auch eine Familientradition hat. Und das macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Also Neonazi sein ist halt auch Ausdruck einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur. Und da spielt ein bestimmter Erziehungsstil in der Tat auch eine Rolle dann.
Da kann man dann aber relativ wenig machen.
Da kann man eine ganze Menge machen. Man kann natürlich da immer noch gucken, dass man gesellschaftliche Gegenwehr organisiert und dass man andere Jugendliche stärkt und so. Also da gibt es schon eine Palette von Dingen, die man machen kann. Und es gehört auch natürlich dazu, bei gewaltorientierten, extrem rechten, polizeilichen Verfolgungsdruck systematisch da zu haben.
Mhm, ja, aber ich meine jetzt so Familien, Neonaz oder nationalsozialistische Familientradition kann man von außen schlecht aufbrechen. Man kann natürlich schon als Gesellschaft gucken, was man tut und wie man dagegen Wehr organisiert und vor allem anderen und Jugendlichen genug Raum und Schutz bietet, dass die sich auch entfalten können, dass diese Dominanz nicht wiederkommt.
Also es war immer schon so, dass die harte Neonazi-Szene als eine Art Parallelwelt existiert hat, wo wer wirklich zum harten Kern gehörte, relativ wenig gesellschaftliche Kontakte außerhalb des Milieus hat.
Wie eine Sekte.
Ein bisschen sektenähnlich. Ne? Also nochmal anders funktionierend, aber also schon auch mit Ähnlichkeiten und halt auch mit den dazugehörigen kulturellen Formen und Ritualen, also inklusive halt auch gemeinsamen Sommerlagern und kulturorientierten Vereinen wie der vor 2 Jahren verbotenen Artgemeinschaft.
Und bestimmten Demos, die man dann immer macht.
Genau. Und diese Hintergrundkulturvereine, Heimattreue Jugend war auch nochmal so einer, sind immer auch familiär weitergereicht worden. Also oft waren Menschen dann schon als Kinder dabei.
Und wie ist jetzt das Verhältnis dieser Neonazis, so auch als Jugendszene zur AfD, die sich ja eigentlich, auch wenn sie jetzt als gesichert rechtsextrem gelistet wird oder dabei ist, gelistet zu werden, sich doch eher gediegen und bürgerlich präsentieren will?
Also es ist ein ambivalentes Verhältnis. Also natürlich sind die glücklich, dass es eine starke rechte Kraft im Parlament gibt, rechtsextreme Kraft im Parlament gibt, präziser formuliert. Gleichzeitig sind richtige Neonazis immer der Auffassung, dass ihre Partei die NSDAP ist und keine andere. Und dass die AfD ist eben nicht die NSDAP. Und das führt dazu, dass es da halt immer ein taktisches Verhältnis auch gibt. Dann muss man halt sehen, dass es natürlich verschiedene Strömungen der extremen Rechten gibt. Und die haben auch jeweils ein unterschiedliches Verhältnis zum Nationalsozialismus. Für richtige Neonazis gibt es da nur einen Blick, nämlich die komplette und eindeutige Verherrlichung. Das ist aber nicht das, was in der AfD Mainstream ist. In der AfD Mainstream ist im intellektuellen Bereich der AfD zumindest oder in der Leitungsebene ist stärker dominierend das, was man neue Rechte nennt. Und für die neue Rechte ist es so, dass der Nationalsozialismus als solcher nicht der positive Bezugspunkt ist, sondern damit verbündete und verwandte Strömungen der extremen Rechten in der Weimarer Republik.
Also ein Rechtsradikalismus, der jetzt nicht durch die Niederlage und die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus dann befleckt ist, sondern dann, das ist ja dann die Theorie, ein Anknüpfungspunkt bietet für ein völkisch-autoritär-nationalistisches Politikprogramm, das aber ohne Adolf Hitler auskommen kann und muss.
Das ist ja das Selbstbild vor allem. Also deswegen nennen die sich auch Neue Rechte, um eben die Absetzbewegung vom Nationalsozialismus nochmal deutlich zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass zentrale Vordenker des Milieus ein enges Verhältnis zum NS haben, selbstverständlich. Natürlich 1933 das Ende der Demokratie befürwortet und begrüßt haben. Carl Schmitt als eine Zentralfigur natürlich auch ein Vordenker des Nationalsozialismus war. Kronjurist des Dritten Reiches ist er genannt worden, zu Recht. Und da kann man jetzt auch nicht so tun, als ob das überhaupt nie nichts miteinander zu tun gehabt hätte. Allerdings, was man schon sehen kann, ist, dass bei den Gestalten zum Beispiel in Schnellroda, Kubitschek und anderen, also bei wo mal das inzwischen aufgelöste Institut für Staatspolitik seinen Sitz hatte und noch heute der Sitz des Verlags Antaios und der Zeitschrift Secession ist, was in meinen Augen das intellektuelle Kraftzentrum der extremen Rechten in Deutschland ist. Dort guckt man positiv zum Beispiel auf Stauffenberg und sagt, das ist einer von uns, das ist jemand, in dessen Tradition wir stehen. Und das ist halt genau die Ambivalenz, also 1933 das Ende der Demokratie begrüßen und 1944 dann im Widerstand sein. Aber das ist nicht was NPD-Leute mitmachen würden.
Okay. Vielleicht ein kurzer Blick, das werden wir nicht ganz ausschöpfen können, auf die Ursachen des aktuellen Erfolgs, der großen Erfolgswelle, gerade dieser Strömung. Wenn du jetzt sozusagen diese Traditionslinien und diese Hintergrundideologie aufführst, wird man erstmal sagen, was interessiert denn das Leute heute noch? Also warum ist das für irgendwen attraktiv? Die meisten Menschen, würde ich ja denken, die heute AfD wählen, haben ganz andere Themen als ausgerechnet das. Lesen auch nicht Sezession und gehen nicht zur Schulung nach Schnellroda. Aber trotzdem scheint es ja zu funktionieren, dass es da sozusagen eine ideologische Strömung gibt, die plötzlich, nicht plötzlich, aber doch ganz erheblich Erfolg hat. Hast du da noch mal einen Blick darauf, was das erklären könnte, dass diese neue Rechte, deren Geschichtspolitik ja erstmal nicht allen sofort einleuchtet oder auch sie nur interessiert, so einen Erfolg hat?
Also ich glaube, das wichtig ist zu sehen, dass sie das geschafft haben, eine gesellschaftliche und kulturelle Modernisierung der extremen Rechten durchzusetzen. Die extreme Rechte in der alten Form, der Neonazismus, war in einer Sackgasse angekommen. Und die waren überhaupt nicht präsentierbar und sie hatten Themen, die rein ausschließlich vergangenheitsorientiert waren. Deren wichtigste Events der alten Neonazi-Szene waren jedes Jahr zum 13. Februar ein Aufmarsch in Dresden zum Jahrestag der Bombardierung der Stadt, wo dann gewaltorientierte Neonazis durch die Stadt zogen mit Fackeln in der Hand und von einem Bomben-Holocaust, wie sie das nannten, schwadronierten. Dann gab es in Wunsiedel, in Bayern, in Franken den Rudolf-Hess-Gedenkmarsch. Ja? Also du siehst schon, das sind keine gegenwartsorientierten Sachen. Und dort konnte man, ich polemisiere jetzt auch, jede Menge Menschen sehen, die wirklich nicht präsentierbar sind in der breiteren Öffentlichkeit. Und wo man sich dann fragt, ja, würde ich mich neben so jemanden in der U-Bahn setzen? Nein, würde ich wahrscheinlich nicht. Ja. Eben ein Bild von Vermittelten, was nicht außerhalb einer Nische funktionieren kann. Und auch, weil die Themen Schwerpunktsetzung immer vergangenheitsorientiert waren. Die Modernisierung der extremen Rechten besteht darin, dass man erstens in der Lage war, gegenwartsorientierte Themen zu setzen. Migration statt NS-Nostalgie. Islamkritik statt wilde, hardcore antisemitische Verschwörungsideologien. Man hat außerdem erfolgreich mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen Politik machen können. Das war ein Schritt für die. Eigentlich waren sie am Anfang für sehr scharfe Maßnahmen, aber irgendwann sind sie dann auf den Fahnenzug aufgesprungen, der erstmal von woanders her kam. Und sie haben es auch geschafft, sich in der Optik anders zu präsentieren und im ganzen Auftreten. Wenn man sich jetzt die Frau Weidel anguckt, dann kann man sagen, ja, die tritt ganz unangenehm schnippisch scharf auf und sie ist umfassend unsympathisch. Aber wenn man sie sieht, denkt man, ja, sie hat studiert, sie kann ein Unternehmen leiten oder sowas, das traut mir ja alles zu.
Und in der S-Bahn hätte man Befürchtung, sich neben sie zu setzen.
Genau, man würde sagen, ja, neben die kann man sich hinsetzen, ohne da weiter drüber nachzudenken. So. Und das unterscheidet sie mit einem gesichtstätowierten Schlägertypen, der in Wunsiedel aufmarschiert ist. Und dieses andere öffentliche Bild, dass es jetzt plötzlich auch in der Mitte der Gesellschaft Zustimmung plausibel finden kann, auch vom Personal her, auch wenn natürlich, also wir alle wissen, es gibt jede Menge sehr, sehr auffallend unseriöse Gestalten in der Leitungsebene der AfD und in Landtagsfraktionen und auch in der Bundestagsfraktion. Aber insgesamt ist das ein anderes Bild, als die NPD das abgegeben hat. Plötzlich sind da Leute, die plausibel auch, wenn man nur sich die Fotos anguckt, man sich vorstellen könnte als Leiter einer Sparkassenfiliale oder so.
Und natürlich trotz oder Und sie sind in der Lage, auch durch ihr Anderssein und ihre Opposition zu allem, das Gefäß zu sein für Enttäuschung, Ressentiment, Zorn, Volkswut. Da sind sie dann diejenigen, die glaubhaft vertreten, gegen das jetzige System zu sein. Also so anders sind sie dann eben doch, sodass alle, die schlechte Laune haben, bei ihnen die ersten Ansprechpartner haben.
Was hier passiert ist, ist, dass die AfD ein Ausdruck ist von einem Milieu, was von unten her gewachsen ist. Über viele Jahre hinweg wurde systematisch in Strukturarbeit Zeit investiert und Ressourcen investiert. Und das trägt dann irgendwann auch Früchte. Also viele Leute, die zentrale Rollen haben in dem, was jetzt sich als AfD zeigt, sind welche, die man eigentlich auch schon vor 20 Jahren bei ihrem Wirken beobachten konnte, wenn man sich für die extreme Rechte ernsthaft interessiert hat. Das sind ganz oft keine neuen Gestalten, sondern es sind, wie man salopp gesagt, alte Bekannte ganz oft. Aber sie haben halt es geschafft, über viele Jahre systematisch Bottom-up-Strukturen aufzubauen, flächendeckend Strukturen aufzubauen und systematisch auch Nachwuchs auszubilden. Und das trägt dann irgendwann auch Früchte. Und es trägt aber natürlich auch Früchte, weil wir insgesamt mehr gesellschaftliche Turbulenzen haben und in Krisensituationen die extreme Rechte immer stärker ist als in ruhigeren Zeiten.
Interessant, wo du Letzteres beschreibst, da würde man sagen, das gibt es genauso in der Schweiz, in Frankreich, in Holland. Wenn du die andere Seite beschreibst, sozusagen die alten Bekannten und ihre Ideologie, das ist dann schon eine spezifisch deutsche Geschichte. Meinst du, dass man in der guten Zeit, wo den guten letzten Jahren unter Merkel, als alles so ordentlich schien und noch das Geld in Hülle und Fülle da war, dass man da hätte, dass wir da hätten genauer hinschauen müssen, was sich da entwickelt? Oder war das schwer zu erkennen?
Also es gab ja Leute, die die ganze Zeit gesagt haben, dass da was am Brodeln ist und dass da was wächst und dass wir uns leider damit ernsthafter werden, auseinandersetzen müssen. Ich glaube, insgesamt muss man halt sagen, dass die deutsche extreme Rechte jetzt auch nicht die allerstärkste in allen westlichen Ländern ist. Also das relativiert vielleicht das manches Bild auch noch ein bisschen. Also natürlich ist sie viel stärker, als sie es vor 20 Jahren war. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn man vergleicht, wie das in Schweden, Frankreich, England jetzt auch ausschaut, dann ist die AfD im Vergleich dazu tatsächlich noch schwächer oft als viele andere rechtsextreme Kräfte in anderen europäischen Ländern.
Gucken wir uns doch mal nochmal die Radikalisierung der AfD an. Einerseits sagst du, also äußerlich bürgerlicher Anstrich. Andererseits anfänglich tatsächlich eine bürgerliche Partei gewesen, bei, wenn man sich verschiedene Gründungsfiguren anschaut. Und jetzt doch aber eine starke Radikalisierung, wobei die Radikalisierung ja einhergeht mit mehr Wählerstimmen. Also man könnte ja sagen, eine scharfe rechte Partei, die sich so ein bisschen normalisiert, ein bisschen anpasst und die ganz schlimmen Spitzen abschleift, dass die mehr Chancen auf Wählerstimmen hat als eine, die wirklich sich radikalisiert. Man kann aber, oder würde ich dich fragen, wahrnehmen mehr Stimmen und auch mehr Radikalität.
Das ist tatsächlich ein wirklich interessantes Phänomen, dass gerade die am härtesten nach rechts außen driftenden Landesverbände der AfD besonders stark sind, also Thüringen
und Sachsen,
aber Brandenburg ist auch erwähnt. Mhm. Das ist wirklich ein Hingucker und es gab in der AfD und in ihrem intellektuellen Umfeld viele Jahre eine große strategische Debatte über die Frage, was ist der richtige Weg? Sollen wir Fundamentalopposition sein? Das war die Option Höcke und auch Schnellroder. Oder sollen wir versuchen, koalitionsfähig zu werden in Richtung CDU, CSU und FDP? Das ist die Variante Junge Freiheit, Karl-Heinz Weißmann, Meuthen, Petri. Was gescheitert ist, sehen wir eindeutig. Also die Fundamentaloppositionsvariante hat gewonnen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es schon eine korrekte Einschätzung in der AfD gab, dass wir es schon mit wirklichen gesellschaftlichen Bruchlinien zu tun haben und mit der weit verbreiteten Unzufriedenheit und auch mit einem weit verbreiteten Rassismus. Und dass man dieses Klientel tatsächlich besser anspricht, indem man sehr scharf auftritt.
Für die politische Strategie stellt sich aber die Frage, was ist denn das Ziel? Also es wird ja viel darüber gesprochen, ob jetzt bürgerlich-demokratische Parteien eine Brandmauer aufrechterhalten und nicht kooperieren. Du würdest ja sagen, oder frage ich dich, würdest du das sagen, dass die AfD selbst in ihrer jetzigen Verfassung die Brandmauer selber ist, weil sie so sich abgrenzt und dann wäre ihr politisches Ziel, irgendwann alleine die Mehrheit zu haben, oder?
Also erstmal baut die AfD ihre Brandmauern selber. Also wenn Führungspersonen davon reden, dass es eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur braucht und dass man den Geschichtslehrern nicht glauben darf über, bei dem, was die über den Nationalsozialismus in der Schule erzählen, also beides Höcke-Zitate, dann kann man wirklich nur noch staunen und da kann man sagen, da gibt es also keinerlei Basis für irgendeine Zusammenarbeit in irgendeiner Form. Es ist schon so, dass wir ein bisschen in einer Lose-Lose-Situation sind, nüchtern betrachtet. Also einerseits ist es so, dass wenn die AfD immer draußen bleibt, was richtig ist und alternativlos, führt das aber gleichzeitig auch dazu, dass immer mehr Koalitionen eingegangen werden müssen von politischen Kräften, die keine gemeinsame Programmatik entwickeln können. Ja, also bis hin zu dem Punkt, dass irgendwann sogar droht, dass Linkspartei und CDU näher dann doch miteinander reden müssen. Das ist eine wirklich irritierende Situation und ich weiß hier keinen Ausweg, ehrlich gesagt.
Also gleichzeitig, was man sich wünschte, ist ein ganz normaler politischer Streit zwischen unterschiedlichen Parteien und dass sich Koalitionen bilden, die sich schon in irgendeiner Weise auf was einigen können und nicht nur sich dadurch verbinden, dass sie sagen, wir wollen die AfD verhindern. Ja. Und dann eine Murks-Politik am Ende bei rauskommt.
Also das ist zu wenig als Angebot, nicht AfD zu sein. Also man muss schon was Positives anbieten, um wieder Ausstrahlungskraft zu haben. Und das wird halt schwieriger. Und gleichzeitig ist es halt so, dass es objektiv einfach vollkommen unmöglich ist, mit diesen Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten. Also die Vorstellung, denen ein Bildungsministerium oder ein Innenministerium in die Hand zu drücken, finde ich wirklich aberwitzig. Oder also angesichts der Putin-Nähe von wichtigen Teilen der Partei ein Verteidigungsministerium, das geht überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich alternativlos. Also man kann nur sagen, die müssen draußen bleiben.
Auch auf kommunaler Ebene?
Auf kommunaler Ebene ist es so, dass das faktisch ja nicht funktioniert. Und da
die Abgrenzung, die Ausgrenzung funktioniert nicht. Oder was funktioniert
nicht? Sie funktioniert nicht mehr. Nee. Also das, es gibt immer noch viele also draußen halte Versuche und vor allem in Westdeutschland funktioniert das weitgehend auch noch. Aber es ist so, dass in einer Situation, wo die AfD 35% oder sowas hat und mit einem solchen Stimmenanteil im Stadtrat sitzt, dann wird es halt schwieriger. Mhm. Und das ist dann die normative Kraft des Faktischen. Das ist nicht gut und man muss versuchen, das zu stoppen, wo es nur geht. Aber es ist halt was, wo man vielleicht sagen muss, ja, also realistisch gesehen ist das ein gutes Ziel, aber ob man es umsetzen kann, ist eine zweite Frage.
Würde jetzt gerne.
Vielleicht ist das schon eine halb verlorene Auseinandersetzung.
Kann gut sein. Ich würde gerne einen Schritt machen zu einem anderen Feld, nämlich dem Verhältnis AfD, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus und Kirchen. Wir haben einmal eine Folge aufgenommen, die sehr gut gehört wurde über die Theologie der neuen Rechten. Ich habe eher den Eindruck, dass es gegenwärtig gar nicht mehr so sehr darum geht, jedenfalls in Deutschland und auch in der Schweiz und auch in anderen europäischen Ländern, aber bei uns jetzt mal geblieben, dass sozusagen es eine christlich-rechte Alternative gibt, wie wir das vielleicht sozusagen in den USA in großer Zahl sehen, sondern dass evangelische wie katholische Kirche eigentlich längst Feindbilder geworden sind, Feinde des Rechtsextremismus. Wie nimmst du das wahr?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man sich das Milieu für die letzten 10 Jahre anguckt, dann ist dieses Reden von der Rettung des christlichen Abendlandes mit die wichtigste Erzählung, die diese Leute anzubieten haben. Und das gehört auch zu diesem neuen Bild, das sie von sich abgeben. Also Neonazis wollen alles Mögliche, aber nicht das christliche Abendland retten. Ja? Also die sagen Odin statt Jesus. Also das ist das deren Statement zum Thema.
Weil das Christentum für richtige Nazis eine Form von Judentum ist.
So ist es. Und weil der Untergang des Abendlandes mit der Christianisierung beginnt für diese Leute. Das ist nicht das, was man in Schnellroda sagt. Und das markiert dann auch nochmal ein anderes Verhältnis zum Nationalsozialismus natürlich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man sich die Gesamtmelodie aus diesem Milieu anguckt, dann instrumentalisieren die Christentum, aber sie machen das auf eine Weise, die relativ wenig Interesse an genuinen Glaubens- und theologischen Fragen zeigt. Es geht vor allem darum, Identitätspolitik zu machen. Es geht darum, eine Erzählung anzubieten, wer sind wir und wie bestimmt sich das und wer gehört nicht dazu. Also namentlich Muslime. Und wie erklärt man das? Naja, indem man dann sagt, naja, wir sind halt alle christlich. Das ist das, was sie als Gemeinschaftsgefühl anbieten wollen. Das heißt aber nicht, dass sie auch sich für genuine Glaubensinhalte tiefer interessieren. Was für mich interessant ist, ist, dass tatsächlich die Auseinandersetzung um Migration in den letzten 10 Jahren für viel Klarheit, wenn man so will, auf beiden Seiten gesorgt haben. Also es gibt eine kollektive Erfahrung in den Leitungsebenen von beiden in Deutschland großen Kirchen von angefeindet werden ob der Migrationspolitik, also oder wie man das von rechts dann halt mit dem diffamierenden Begriff als Invasion belegt hat. Und da sind halt die Kirchen diejenigen, die angeblich halt an der Umvolkung oder so halt mitarbeiten.
Also Angriff auf den humanitär-universalistischen
Grundimpuls
bei den beiden Kirchen. Da sind ja manchmal auch die katholische Kirche, geht ja auch manchmal voran. Aber sehr eindeutig, das Christentum ist jetzt keine genuin und ausschließlich deutsche Sache, sondern weltweit und schließt ein, dass man mit fremden Menschen human umgeht.
Und dass es einen grundsätzlichen Widerspruch gibt zwischen genuinen zentralen Glaubensinhalten und dem, was die extreme Rechte inhaltlich so anzubieten hat. Mhm. Und gerade die Deutsche Bischofskonferenz hat vor ungefähr 1,5 Jahren nochmal mit einer Erklärung das sehr deutlich gemacht. Und das Bemerkenswerte war, dass diese Erklärung theologisch argumentiert hat und nicht politisch zuerst, sondern theologisch. Und da halt auch nochmal klargezogen hat, hier gibt es einen prinzipiellen Widerspruch. Das ist was glaube ich, aber auch gestärkt worden ist dadurch, dass 10 Jahre lang die Kirchen als Migrationsmaschine oder sowas diffamiert worden sind und Haupt- und Ehrenamtliche angegriffen worden sind und brutal unangenehm angegangen worden sind.
Also ein Beispiel, damit man
eine Vorstellung bekommt? Also es gab mal vor Jahren eine PR-Geschichte vom Diakonie-Bundesverband, wo der Präsident ein Foto von sich hat machen lassen mit einem Armband, wo drauf stand Refugees Welcome. Das Ergebnis war, dass innerhalb von 2 Tagen ungefähr 3000 zur Hälfte strafrechtlich relevante Einträge auf der Facebook-Seite des Diakonie-Bundesverbandes sich eingefunden haben, die dann die Pressestelle weggelöscht hat in der Wochenendaktion. Das sind Sachen, die hinterlassen eine Wirkung.
Okay.
Das hat man nicht vergessen. Und das hat halt signalisiert, okay, wir haben hier wirklich ernsthafte Gegnerinnen und Gegner, die sehr, sehr feindselig uns gegenüber auftreten. Und was man ja schon sehen kann, ist, dass die zwar von der Rettung des christlichen Abendlandes reden in der AfD, gleichzeitig aber immer wieder zum Austritt aus den Kirchen aufgerufen wird, weil die so linksgrün versifft seien.
Auch die katholische Kirche. Das finde ich insofern interessant, weil es eben auch über die AfD und den Bereich des Rechtsextremismus hinausgeht und in einen auch sich radikalisierenden Konservatismus hineinspielt. Also bei der Welt zum Beispiel, der Zeitung Die Welt, wird man genau dasselbe lesen können. Dann geht es immer so, der Aufhänger ist dann immer, Kirche soll sich politisch nicht äußern und wenn sie es tut und deshalb, also hat es ja auch Aufrufe gegeben in der Welt, die Kirchen zu verlassen, im Grunde die Kirchen zu vernichten, würde ich mal so wahrnehmen. Da ist schon eine Radikalisierung an Kirchenfeindlichkeit, die über den Bereich der AfD schon auch hinübersuppt.
Ja, und da würde ich dann sagen, manchmal muss man dann auch sagen, okay, wenn es aus bestimmten Milieus Gegenwind gibt, ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass man das ein oder andere richtig gemacht hat. Was ich interessant fand, war, dass Götz Kubitschek als Zentralfigur des Milieus und seine Frau Ellen Kositzer, die sich seit Jahr und Tag als katholische Intellektuelle inszeniert haben, vor einem Jahr ungefähr aus der katholischen Kirche ausgetreten sind und gesagt haben, das ist jetzt so weit nach links gerückt, da haben wir nichts mehr zu suchen, das ist nicht mehr unseres.
Und machen die dann Privatreligion oder was?
Ja, sie machen das weiter und sie inszenieren sich weiter als christlich und es ist ihnen erkennbar auch, also ist mein Eindruck auch individuell wichtig so. Ich würde ihnen ihre Frömmigkeit auch nicht absprechen wollen, aber sie sagen halt, die Amtskirchen sind verloren. Und ich würde sagen, das ist eigentlich aber auch ein bisschen eine pragmatische Sache. Also die haben ja tatsächlich jetzt gerade auch die Aufgabe, ganz, ganz viele neu gewonnene Mandate zu besetzen und Jobs zu vergeben. Und deren Personaldecke ist halt auch nicht unbegrenzt dick.
Deshalb eine Frage. Ich kenne das jetzt von Kolleginnen und Kollegen aus ostdeutschen Bundesländern, die eine große Sorge hatten, dass einfach ihre Kirchengemeinderäte und Synoden von rechten Leuten gekapert werden, gerade wenn die jetzt ein bisschen dünn besetzt sind, ist ja die Frage, wie schützt man die eigenen Gremien und Institutionen? Und deshalb gab es allerlei Unvereinbarkeitsbeschlüsse, um das eben zu verhindern. Du würdest aber sagen, das ist ja gar nicht mehr so die Hauptproblem. Eher ist das Hauptproblem, dass wir als evangelische Kirche Feindbild sind und auch angegriffen werden.
Also ich finde, dass das schon auch sinnvolle und gute und richtige Normsetzungen sind. Aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass die wichtigere Geschichte ist, dass Menschen aus Migrationsberatungsstellen oder so in ostdeutschen Kleinstädten wirklich unter Druck stehen und angegriffen werden. Das ist das, was meines Erachtens in den Vordergrund gehört. Und natürlich ist es so, dass es eine ganze Reihe von Geschichten gibt von AfD-nahen Personen oder zum Teil auch AfD-Mitgliedern, die es in Kirchgemeinderäte geschafft haben. Wichtiger würde ich sagen, ist, dass neben der formellen Mitgliedschaft auch in den Blick zu nehmen ist, dass es ja auch eine inhaltliche Ebene gibt. Man muss ja nicht in der AfD Mitglied sein, um irritierende Positionen zu vertreten. Also vielleicht sollte man auch die irritierenden Positionen in den Vordergrund stellen in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir haben. Und das nicht nur formalistisch über die Mitgliedschaft sich anschauen. So oder so ist es so, dass dieses Klientel im kirchlichen Raum insgesamt eher unterrepräsentiert ist. Und zwar umso mehr, je höher die Etage ist. Also ich bin nicht in der Lage, AfD-nahe Synodale zu identifizieren in der Synode der EKD auf Bundesebene.
Jetzt zum Schluss, wir nähern uns so langsam dem Ende, die Frage, welche Strategien gibt es eigentlich? Du hast vorhin von einer Lose-Lose-Situation gesprochen. Das ist jetzt nicht gerade Euphorie verstärken und Hoffnung geben. Was tut man denn eigentlich? Einerseits kann man ja sagen, jetzt gerade für die evangelische Kirche, konzentrieren wir uns mal darauf, es gibt ein paar Grenzziehungen, die sind jetzt erfolgt. Das ist ja auch mal eine Klärung. Und man muss sich nicht mehr lange unterhalten über Gruppierungen wie Christen in der AfD. Spielen keine Rolle mehr, sondern es gibt eine dezidierte Feinderklärung von Seiten der AfD. Wie geht man jetzt damit um? Was machst du in deiner Beratungsarbeit? Was rätst du denjenigen, die auf dich zukommen? Das sind ja von einzelnen Initiativen bis hin zu Verbandsspitzen sehr unterschiedliche Personen.
Ich glaube, dass man auch noch ein bisschen vertrauen sollte auf die Kraft der eigenen Argumente und auf die Kraft der Institutionen. Also die AfD ist insgesamt ein Phänomen, was jetzt seit 10, 15 Jahren auftritt. Aber es ist nicht etwas, was an sich an die Stelle von einer solchen Institution wie der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche treten kann. Und wir haben hier starke Institutionen, die ihre Tradition haben und die ein gewachsenes und tief verankertes Organisationsleben haben. Natürlich ist es so, dass die Kirchen insgesamt schwächer werden, aber trotzdem haben sie immer noch eine Menge anzubieten und das sollten wir auch nicht vergessen. Es gibt einfach trotzdem genuin wichtige zentrale Widersprüche zwischen der extremen Rechten und den Kirchen. Und einer, glaube ich, sollte man auch noch mal stärker machen. Ja, ich habe auch eben von einer Lust-Lust-Situation gesprochen. Aber gleichzeitig ist es auch so, wir müssen auch Hoffnung anbieten. Und das können wir auch realistisch. Ich sehe das noch nicht, dass irgendwie alles den Bach runtergeht. Das ist die richtige Formulierung. Die Erzählung, dass alles immer schlimmer wird, ist eine genuin rechte Erzählung.
Da will ich mal kurz einhaken, weil ich das total interessant finde. Ich las am Wochenende im spanischen El País einen sehr interessanten Artikel über eine lange und intensive Untersuchung, die eben versucht hat darzustellen oder klarzumachen, dass sozusagen dieses Untergangsgerede, das Entwertungsgerede ein gezielt eingesetztes Instrument ist, um einfach zu destabilisieren, Vertrauen zu nehmen, Institutionen klein zu reden, Solidarität zu minimieren, womit ich jetzt nicht alles in grün und blau und rosa zeichnen will. Es gibt massiv Krisen- und Umformungsherausforderungen, aber sich in dieses Niedergangsgerede reinzureden, reinreden zu lassen, dann hätte die extreme Rechte schon gewonnen, weil das deren Instrument ist.
das ist deren Erzählung. Und wir müssen halt auch dann, wenn sich das nicht so richtig anfühlt, weil in der Tat, wir wissen ja alle, dass es jede Menge Krisen gibt. Wir müssen trotzdem sagen, nein, es sind auch manche Sachen besser geworden. Und es gibt auch Anlass zu Hoffnung. Und es gibt auch plausible Annahmen, dass Dinge noch an verschiedenen Stellen auch besser werden können. Und wenn wir uns angucken, wie Leute 1955 gelebt haben, dann war da nicht alles besser, als es das jetzt ist.
Aber was passiert jetzt, also genau, unterstreiche ich doppelt da Ausrufezeichen und ich versuche das auch in meinem kleinen Lebensumfeld, dem auch Einhalt zu gebieten, dieses ist ja so eine deutsche Moser-Stimmung, die damit noch befördert wird, dass eigentlich alles in Grund und Boden geredet wird, sodass eigentlich nur noch die AfD einen retten kann. Aber jetzt nochmal zurück in die deutsche politische Realität. Es gibt bald Landtagswahlen in Mecklenburg. Es gibt Aussichten auf eine AfD-Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Kann ja passieren, ist nicht ausgeschlossen, dass die ersten Bundesländer fallen. Worauf muss man sich einstellen als Zivilgesellschaft und als Kirche?
Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube, das wissen wir alle nicht seriös. Und vielleicht weiß es die AfD selber auch nicht. Und noch haben sie diese Wahlen nicht gewonnen. Noch haben sie diese Wahlen nicht gewonnen. Wir müssen es mehrere Mal hintereinander sagen. Sie haben diese Wahlen noch nicht gewonnen. Das ist noch nicht gelaufen. Und es war immer wieder so, dass man Angst hatte, dass sie stark genug werden, um alleine eine absolute Mehrheit zusammenzubauen. Und das ist aber nie gelungen bis jetzt. Und wir sollten nochmal abwarten, wie das nächste Jahr läuft. Und noch haben sie nicht gewonnen. Trotzdem glaube ich, dass es klug ist, sich darauf vorzubereiten, auf den Fall der Fälle. Und dazu gehört auch als Aufgabe in Richtung Kirchen und ihre Sozialverbände, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Finanzierung von diakonischen und kirchlichen Einrichtungen auch unter schwierigen Bedingungen, wenigstens im Notverfahren, gesichert werden kann. Und sich darüber frühzeitig Gedanken zu machen und nicht erst nach der Wahl.
Aber das ist ja gar nicht so einfach. Denn diakonische Einrichtungen, Initiativen für Vielfalt, Migration, Demokratiebildung, die müssen ja ihr Geld immer wieder neu einwerben, auch eben vom Staat. Und wenn der neu regiert wird, Bundesland, Stadt, Kommune, was kann man da tatsächlich machen?
Ich denke, dass es schon klug wäre, wenn in der neuen Bundesregierung, in den Ministerien jetzt sich Leute Gedanken darüber machen würden, wie Finanzierung für Kulturaufgaben, für Demokratieförderung, für Migrationsberatung, die aus Landesmitteln kommen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, möglicherweise nach diesen Wahlen in einem Notverfahren auch überbrückbar durch den Bund getragen werden können.
Okay. Also das eben andere, dafür muss man aber wissen, was los ist. Dafür muss man Gespräche schon mal vorher geführt haben. Dafür muss man auch ein bisschen scannen und die Lage beobachten, was tatsächlich passiert. Vieles ist ja sonst eher passiert unter dem Radar, um es dann rechtzeitig anzumelden als Bedarf.
So ist es. Also das ist was, wo es jetzt die Aufgabe ansteht, sich darüber Gedanken zu machen. Und das heißt nicht so zu tun, als ob diese Wahlen schon verloren wären. Das sind sie nicht.
Eine letzte Frage, vielleicht eine sehr große Frage, aber wir machen es gar nicht so groß. Ich wollte dich nur fragen, weil das für dich einfach so ein Lebensthema ist, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Das hatten wir nur ein bisschen anklingen lassen. Wie weit würdest du sagen, ist bei der aktuellen AfD in ihrer Radikalisierung plus Wiederaufleben des Neonazitum, wie stark ist Antisemitismus da wirksam? Wie wichtig ist das für dieses Feld?
Die AfD wird immer stärker radikalisiert und sie wird immer mehr zu einer rechtsextremen Partei, was ich glaube, ich habe nicht die Einstufung des Verfassungsschutzes gebraucht, um das so zu sehen. Also ich könnte ich jetzt spotten, stufe die seit 2 Jahren schon so ein als rechtsextreme Partei. Aber man muss halt, glaube ich, schon sagen, dass je mehr das der Fall ist, desto stärker wird antisemitisches Denken innerhalb der Partei auch werden oder ist es schon. Es ist immer da gewesen, es ist jederzeit da, wenn Herr Höcke über eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur spricht. Das ist ein klassischer sekundärer Antisemitismus. Herr Gauland hat von dem Fliegenschiss gesprochen. Auch das ist einschlägig zu verbuchen. Ich fand bemerkenswert, wie nach dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, die Spitze der AfD mehrere Tage gebraucht hat, um auch nur auf Twitter das zu verurteilen. Und als sie es dann verurteilt haben, waren sie wackelig, um es mal zurückhaltend zu formulieren.
Wobei man gedacht hätte, eine Solidarisierung mit der rechtsextremen Netanyahu-Partei und der Regierung und sozusagen der allgemeine Muslimenhass hätte denen dabei eigentlich die Sache leichter machen müssen.
Die AfD ist außenpolitisch an der Putin-Regierung orientiert. Und die Putin-Regierung unterstützt deutlich eher die Hamas als Israel. Und entsprechend verhalten die sich auch. Die AfD hat eine starke antiwestliche Tradition in sich, also antiliberale. Und dazu gehört immer auch eine gewisse Anfälligkeit und Nähe zum Antisemitismus. Es ist für mich faszinierend, dass es denen gelungen ist, als israelfreundlich wahrgenommen zu werden. Das sind sie nicht, das waren sie auch nie.
Und das wiederum muss man ja sagen, ein wichtiger Gesprächspartner für uns in der evangelischen Kirche ist immer der Zentralrat der Juden. Der ist da aber auch sehr klar.
Die haben das immer gewusst. Die haben immer gewusst, mit wem sie es da zu tun haben. Und die haben zu ihren Empfängen die Mitglieder der im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien eingeladen. Und dazu haben sie die AfD nicht gezählt. Und seit vielen Jahren auch schon lange vor der Einstufung.
Vielen Dank, lieber Henning, für dieses Update. Ein nicht so schönes Thema, aber notwendig. Und es hilft ja auch, sich rechtzeitig kundig zu machen und sich zu informieren, was da eigentlich so läuft, wie man es einschätzen kann, damit eben nicht irgendwann wie automatisch Wahlen verloren gehen. Das tun sie eben nicht. Sag noch mal kurz, auf eurer Website ist die besuchenswert. Du hast jetzt noch eine letzte Werbemöglichkeit.
Okay, hier. Schamloser Werbeblock. Wir haben natürlich eine Website. Wir haben außerdem Social-Media-Angebote auf Facebook und Instagram. Man kann unseren Newsletter abonnieren. Man kann Publikationen bei uns sowohl bestellen als auch als PDF-Dokumente von der Website herunterladen. Und wer über unsere Veranstaltungen und sonstigen Angebote informiert werden möchte, da möchte ich dann dazu aufrufen, unseren Newsletter zu abonnieren und uns auf Facebook und Instagram zu folgen.
Henning Flath, Arbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Vielen herzlichen Dank, lieber Henning, für dieses Update.
Vielen Dank für das Gespräch.